Wisst ihr, wo euer T-Shirt wirklich herkommt, wie es produziert wurde und wie weit der Weg bis in euren Kleiderschrank ist? Habt ihr mal darauf geachtet, wie viel Verpackungsmüll und Plastik ihr jeden Tag in den Müll schmeißt? Und wisst ihr, was dann damit passiert? All diese Fragen haben etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber was heißt es eigentlich, nachhaltig zu sein? Und was muss eigentlich passieren, damit die Textil- und Verpackungsindustrie nachhaltiger werden? Das erklärt uns Viola Wohlgemuth. Viola ist Pharmazeutin und war lange in den Ortsgruppen von Greenpeace tätig. Seit über 3 Jahren arbeitet sie jetzt schon in der Kampagne Detox My Fashion. Um was es in der Kampagne geht, wird sie uns auch noch erzählen. Zunächst einmal möchte ich aber wissen, wann das Thema Nachhaltigkeit bei Greenpeace in den Fokus gerückt ist.
Ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein Schlagwort. Das ist ja leider nicht so geschützt wie der Begriff Bio oder so. Nachhaltigkeit ist eigentlich die Grundlage all unserer Kampagnen. Also wir wollen ja einfach auf einem Planeten leben und eine Lebensart haben, in der alle Menschen auf diesem Planeten glücklich leben können. Und zwar in den Grenzen einfach der Ressourcen, die wir hier haben. Und im Moment sieht es ja einfach so aus, dass ein kleiner Teil dieser Weltbevölkerung halt die Ressourcen der kompletten anderen Weltbevölkerung aufbraucht. Und zwar mehr, als wir auch nur in einem Jahr überhaupt produzieren können. Es gibt ja den sogenannten Earth Overshoot Day. Das ist der Tag im Jahr, wo wir mehr Ressourcen aufgebraucht haben, als die Erde überhaupt nachproduzieren kann.
Du arbeitest bei Greenpeace ja in der Detox My Fashion Kampagne mit. Um was geht es euch denn da?
Ja, die Detox My Fashion Kampagne, wie der Name schon sagt, es geht um Detox, also Entgiften und um Fashion. Die Textilindustrie ist nämlich eine der vergiftendsten Industrien weltweit und eigentlich handelt es sich dabei um eine Wasserkampagne. Es ging nämlich darum, dass Greenpeace 2011 gesagt hat, eine der gefährdesten Ressourcen ist halt Wasser und das wird am meisten durch einleitende Chemikalien kontaminiert und in der Chemieindustrie ist einfach die Textilindustrie eine der größten, also eigentlich eine Chemiekampagne. Und dann wurde aber sehr schnell klar, Leute, wir müssen hier was verändern. Die Textilindustrie kontaminiert gerade in einem unglaublichen Ausmaß Gewässer, gerade in Südostasien. Denn das, was bei uns, was man so von früher kannte in den 80ern, irgendwelche giftigen Flüsse oder ähnliches, das wird dann einfach ausgelagert und dann gleichzeitig auch noch vergrößert und das halt eben gerade in die Länder des globalen Südens. Und die Detox My Fashion Kampagne hat gesagt, Leute, ihr müsst entgiften. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wir haben 11 gefährlichste Chemikaliengruppen definiert und haben gesagt, diese 11 Gruppen müssen verschwinden aus der kompletten Lieferkette, aus eurer kompletten Produktion. Es reicht also nicht, dass wir am Ende hier ein Label drauf machen in Deutschland und man sieht dann, ach guck mal, jetzt ist es sauber, das ist oft genug gewaschen worden, die Chemikalien sind nicht mehr drin. Nee, das lassen wir nicht mehr durchgehen. Das war nämlich bis dahin eigentlich so Best Practice. Wir haben gesagt, in der kompletten Lieferkette, in der kompletten Produktion, also von der ersten Faser bis zum letzten Knopf, dürfen diese Chemikalien nicht mehr eingesetzt werden. Und damit das Ganze auch funktioniert, müsst ihr Transparenz schaffen. Das heißt, ihr müsst zeigen, bis Tier 3, das bedeutet also die verschiedenen Produktionsstufen davor, also halt nicht nur das fertige Gewebe, sondern auch die Faser, ne? Und wann die ganzen Prozesse hintereinander, dass ihr das einhaltet. Und dafür musste Transparenz geschaffen werden, also Offenlegung. Und um das Ganze zu schaffen, und das ist sehr spannend, das war nämlich damals eigentlich so ein Novum in der Textilindustrie, gibt es mittlerweile Online-Portale, wo Firmen belegen müssen, wie sie das Ganze behandeln und wie sie vor allem auch diese Reinhaltung im Wasser nachweisen können. Das bedeutet also, dass sie Abwasserdaten, das Incoming Water, aber das Outcoming Water, also vor der Behandlung und nach der Behandlung hochladen müssen, auf Plattformen wie zum Beispiel der ZDHC, wo man dann, wo die ganze Welt eigentlich nachgucken kann, dass sie auch wirklich ihre Commitments einhalten.
Wenn also ein neues Kleidungsstück produziert wird, gehören da ganz viele verschiedene Prozesse zu, über die wir beim Kauf dieses Kleidungsstücks oft wahrscheinlich gar nicht nachdenken. Und viele wissen auch gar nicht, welche Schritte, Chemikalien und Lieferwege für die Produktion eines einzelnen T-Shirts umgesetzt werden. Aber genau das, unser Konsum, ist ein großes Problem für den Umweltschutz. Denn um nachhaltig zu leben und unsere Welt zu erhalten, sollten wir uns mehr Gedanken über unseren Konsum machen und überlegen, wo denn all diese Produkte überhaupt herkommen und unter was für Bedingungen diese produziert wurden. Ein weiteres Problem ist die Verschrottung von Neuwaren. Da hat sich Amazon einen großen Skandal geleistet. Retouren wurden vernichtet, statt diese einfach wieder einzulagern. Es wurden also Produkte von KundInnen bestellt, die dann wieder zurückgeschickt wurden und dann einfach vernichtet wurden. Auch dagegen hat Greenpeace sich eingesetzt und Aktionen auf die Beine gestellt. Viola war direkt dabei und erzählt uns jetzt mehr dazu.
Ja, wir haben Amazon einfach mal als Beispiel rausgepickt und es ist natürlich wichtig, dass sie einfach Marktführer sind weltweit. Sie haben 56% Marktanteil in Deutschland. Bei Elektronik sind es über 80% der Elektronikartikel, die man kauft, laufen über Amazon-Plattformen. Wenn es nicht direkt bei Amazon gekauft wird, dann aber, weil ich dort gesucht habe. Das bedeutet, diese Service-Hygiene, wie man so schön sagt, die sie aufgebaut haben, da kommt keiner drum rum. Und an Amazon sieht man sehr gut, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Unsere Ressourcen sind nämlich Wegwerfwaren geworden. Das heißt, neuwertige Waren oder auch Retouren, die man online bestellt, und das Ganze gilt natürlich auch für den Offline-Handel, also für den Laden um die Ecke, aber halt gerade im Online-Handel, der jetzt durch Corona auch nochmal einen riesen Boom erlebt, diese Retouren werden eben nicht, wie man es erwarten würde, wie so ein Schuh, den ich im Laden kaufe, wenn ich ihn nicht getragen habe, wieder ins Regal gestellt. Dieses virtuelle Regal gibt es da nicht. Wir haben gezeigt, dass 30% der Retouren, die zurückgehen, eben nicht wieder direkt als A-Ware in den Verkauf gehen. Wir wissen im Gegenteil, dass ein Großteil davon in die Verschrottung geht. Das heißt, wir haben halt selber vor Ort in Amazon-Lagern nachgewiesen, dass komplett neuwertige Produkte, also Sachen, die komplett neu eingepackt waren, die niemals verschickt wurden, die einfach gerade Platz im Regal wegnehmen, wenn es dem Logistikhändler einfach günstiger ist, jetzt die woanders hinzuschieben, dann sind die einfach in die Verschrottung gegangen. Und das Schlimme ist halt hier, das ist nicht nur ein Amazon-Skandal, das ist nur ein Beispiel davon. Das haben wir weltweit, das haben wir einfach komplett in einer Logistikbranche erreicht, was wir hier, wie wir mit diesen Ressourcen umgehen. Und da müssen wir natürlich gegen vorgehen. Deswegen decken wir sowas auf, wir zeigen das nach draußen und wir müssen natürlich hier nicht nur Verbraucherinnen dazu bringen, sich bewusster zu sein und anders zu handeln, mit diesen Ressourcen umzugehen, sondern wir brauchen hier natürlich einfach politische Aktionen. Wir müssen wir brauchen eine andere Gesetzgebung, die dazu führt, dass sowas einfach nicht mehr legal ist. Das darf nicht nur ethisch, ja, fragwürdig sein, sondern es muss einfach gesetzlich verboten werden, auch gerade in Zeiten der Klimakrise, neuwertige Produkte zu vernichten.
Wie genau sah denn eure Aktion bei Amazon aus?
Wir haben Greenpeace-Aktivistinnen haben halt gezeigt bei Amazon, dass neuwertige Waren direkt in die Vernichtung gehen. Wir haben das aufgedeckt, um darauf aufmerksam zu machen, haben wir ihren größten Feiertag, den sogenannten Prime Day, gekapert. Das macht Greenpeace ja gerne. Das heißt, wir gehen wirklich genau dahin, wo es wehen tut. Also wir zeigen, wo gerade das Umweltverbrechen stattfindet, denn das ist für mich auch ein Umweltverbrechen, was hier stattfindet. Und da sind wir einfach auf ein Amazon-Lager gegangen. Und wenn man da oben mal drauf ist, das ist riesig. Und wir sind da drauf gegangen und wie wir das gerne machen, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das heißt, wir waren 3 Tage, diesen ganzen Prime Day, den Amazon feiert, den halt einfach mittlerweile 3 Tage lang, dort auf dem Dach und haben von dort live berichtet, was hier gerade passiert. Und dann sieht man auch, dass morgens um 2 Uhr dann die ganze Busse angefahren kommen von Arbeiterinnen, meistens mit Migrationshintergrund, Menschen, die eben nicht so gut bezahlt werden bei Amazon, die Geschichten kennen man ja durchaus, die dann halt den ganzen Tag nichts anderes machen, als Millionen von Paketen zu verschicken. Und wenn man dann weiß, dass ein Großteil davon bei diesen Lockangeboten eben wieder zurückgeht, bei Klamotten sind das bis zu 80% stellenweise, die zurückgeschickt werden, die dann halt gerade bei Schuhen nicht wieder in den direkten Verkauf gehen. Darauf aufmerksam zu machen, dafür waren wir dort vor Ort auf so einem Dach von so einem Amazon-Gelände und das ist wie eine Mondlandschaft, das ist riesig. Wer schon mal auf einem Amazon-Dach war, das ist spannend da oben, ich kann das nur empfehlen.
Wieso macht Amazon das? Wieso ist das für Amazon so viel günstiger?
Ja, das Problem ist einfach, dass wir nicht die wahren Preise bezahlen müssen, was hinter so einem Produkt steht. Ein normalen T-Shirt steckt schon 2700 Liter Wasser. So ein Kleidungsstück kommt mit über 3000 verschiedenen Chemikalien in Berührung. Und dann fliegt das Ganze noch 2,5 Mal um die Erde, bis bei uns im Schaufenster oder vielleicht danach bei uns im Kleiderschrank hängt. Und diese ganzen Kosten, die dahinter stecken. Also, was bedeutet das vor Ort? Wie viel Wasser wird verbraucht? Was bedeutet das an Kontamination der Böden, an Pestiziden, die vielleicht eingesetzt werden? Diese ganzen Produkte. Was kostet es, dass das 2,5 Mal um die Erde fliegen muss? Ja, also die Treibhausgase, die dabei entstehen, dafür bezahlen wir nicht. Wir bezahlen einen fiktiven Preis von 5 Euro für so ein T-Shirt oder vielleicht für eine Jeans. Das sind keine echten Preise. Und solange wir das nicht anpassen, solange wir nicht die richtigen Preise bezahlen, haben wir einfach eine komplett verzerrte Wahrnehmung da draußen. Und genau das ist das Problem für Amazon. Und das ist ja das Schlimme hier dran, war das nicht mehr illegal. Als wir da oben waren, die waren total geschockt. Die haben dann uns Tweets und E-Mails, was macht ihr denn da? Wir machen doch überhaupt nichts falsch. Das ist genau das Problem. Es ist nämlich legal. Die Vernichtung von Neuwaren ist in Deutschland legal und nicht nur in Deutschland, weltweit, weil eben einfach das nur als unethisch betrachtet wird, aber eben nicht verboten ist. Und genau das müssen wir verändern. Es muss in der Gesellschaft und es muss in der Gesetzgebung klar sein, dass wir uns in Zeiten des Klimawandels sowas einfach nicht mehr leisten dürfen. Sowas muss verboten gehören. Denn das ist genauso eine Umweltsauerei, eine Umweltkatastrophe eigentlich, die hier stattfindet, wie ein Atomkraftwerk oder wie andere Krisen, gegen die Greenpeace kämpft.
Wie weit seid ihr denn da auf der politischen Ebene?
Das war wirklich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben 1,5 Jahre an Amazon auch gearbeitet und das immer wieder aufgezeigt, dieses Problem. Und es gibt ein sogenanntes Kreislaufwirtschaftsgesetz in Deutschland, sehr langes Wort, aber das beinhaltet eigentlich genau diese Punkte. Seit den 70er Jahren steht da eine sogenannte Abfallhierarchie drin. Und die besagt, also zerstören soll eigentlich immer nur so das Letzte sein. Eigentlich soll man das vorher wiederverwenden und vielleicht kann man es auch reparieren. Das Problem ist, daran hält sich halt keiner. Das sehen wir ja gerade bei Amazon. Und deshalb haben wir im Rahmen der Novellierung, das bedeutet, dass das Gesetz ab und zu mal erneuert werden muss, um halt neue Regulierungen, die zum Beispiel auch auf EU-Ebene passieren, einzubinden, dazu gearbeitet und haben eingefordert, dass ein sogenanntes Vernichtungsverbot von Neuwaren da reinkommen muss. Und das ist jetzt wirklich passiert. Das heißt, im Februar, in den Wirren jetzt kurz vor Corona, ist das alles so ein bisschen untergegangen, hat dieses Gesetz jetzt wirklich den Bundesrat passiert und mittlerweile auch den Bundestag. Das bedeutet, wir haben also ein neues Gesetz, in dem jetzt vorgeschrieben ist, dass Firmen transparent damit umgehen müssen und zeigen müssen, wie sie mit ihrer Ware am Ende umgehen. Also vernichten sie die oder nicht? Und mit diesen Zahlen soll es dann ein Vernichtungsverbot geben, wo halt gezeigt wird, wie man mit diesen Produkten umgehen muss, dass man sie eben nicht in die Vernichtung geben darf, sondern dass sie zum Beispiel an karitative Einrichtungen abgegeben werden müssen. Und das Wichtige ist, das funktioniert ja schon alles. Seit 2016 zum Beispiel haben wir auf EU-Ebene auch, also in dem Fall in Frankreich, ein Gesetz, wo die Vernichtung von Lebensmitteln zum Beispiel verboten ist. Das heißt, ich darf, wenn ich ein Supermarkt über 600 Quadratmeter bin, keine Lebensmittel mehr vernichten, sondern muss die abgeben, muss also dafür sorgen, dass mit denen sinnvoll umgegangen wird. Und genau das brauchen wir in Deutschland für alle Produkte und am Ende natürlich dann auch in der EU. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir in Deutschland Gesetzgebung voranbringen, weil die dann oft einfach als Blaupausen für die EU gelten können und Deutschland sich vor allem dann nicht mehr dagegen stellen kann in der EU. Deswegen ist es für uns oft so wichtig, dass wir halt hier politische Veränderungen bewirken können. Und hier haben wir wirklich einen Riesenerfolg erzielt. Und jetzt achten wir natürlich darauf, dass dieses Gesetz auch umgesetzt wird.
Viola hat es eben schon einmal kurz angesprochen. Für die Produktion eines T-Shirts werden 2700 Liter Wasser benötigt. Außerdem wird es mit vielen verschiedenen Chemikalien behandelt, bis es dann ein paar Mal um die Erde fliegt und in unserem Kleiderschrank landet. Viola erklärt jetzt noch einmal genauer, was alles bei der Produktion eines einzelnen T-Shirts passiert.
Wenn wir so von Textilien reden, ist das ja eigentlich das Letzte, wo man an Umweltschäden denkt. Aber das ist wirklich ein Problem. Die Textilindustrie ist eine der verschmutzendsten Industrien weltweit. Das hat man gar nicht so im Kopf. Das Ganze ist natürlich ausgelagert worden in den globalen Süden, also in Ländern, in denen man die Umweltverschmutzung nicht so gut sieht, ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Man muss sich das einfach vorstellen, hinter einem normalen T-Shirt stecken schon 2700 Liter Wasser. Und das ist einfach so viel, wie ein Mensch in 2,5 Jahren trinkt. Und gleichzeitig wird so ein Kleidungsstück mit bis zu 3000 verschiedenen Chemikalien behandelt, bis es am Ende fertig ist. Das bedeutet also die ganzen Ausrüstungschemikalien, also das Drucken, das Finishing. Dann kommt da noch irgendwie ein Print drauf und dann wird es noch mit einem Biozid behandelt und dann soll es vielleicht auch noch knitterfrei sein. Das sind halt bis zu 3000 verschiedene Chemikalien. Die werden halt in diesen Ländern eben nicht nach den Standards, wie wir sie in Deutschland haben, geklärt oder dürften vielleicht gar nicht eingesetzt werden. Viele von den Chemikalien sind in Europa gar nicht zugelassen. Aber weil sie billiger sind, werden sie dann gerade in Südostasien, gerade in China, wo diese ganzen Nassprozesse, also alles, was mit dem Wasserprozesse zu tun hat, eingesetzt. Und dann fliegen dann diese Kleidungsstücke auch noch um die Erde zu uns. Beim T-Shirt weiß man, dass die einzelnen Teile davon bis zu 2,5 Mal, also es sind wirklich Vielflieger, die bei uns im Kleidungsschrank hängen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, ist das wirklich eine Umweltkatastrophe, weil wir gleichzeitig in Deutschland 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Und ich rede jetzt nicht von Unterwäsche und Socken, nur von Oberbekleidung. Und wir wissen, dass wir gleichzeitig 40% von den Klamotten nie tragen oder fast gar nicht. Wir wissen, so ein Partytop, das ist so das SUV der Textilindustrie, das wird nur 1,7 Mal getragen, bis wir das wegschmeißen. Und wenn man dann sieht, wie viele Ressourcen dahinter stecken und wie das wirklich auch nachhaltig, in diesem Fall negativ nachhaltig, ganze Regionen dieser Erde kontaminiert mit Chemikalien, die oft persistent sind, das bedeutet, die bleiben dort, weil das sind oft Chemikalien, die vom Menschen gemacht wurden, die also halt nicht von normalen Prozessen wie zum Beispiel von Bakterien oder Pilzen abgebaut werden können. Und die sind einfach oft hochgradig umwelt- und gesundheitsgefährdend. Und das Schlimme ist, das bleibt natürlich nicht nur vor Ort, was schon schlimm genug wäre. Wir finden die weltweit. Wir haben die gefunden im Himalaya, wir haben die gefunden in Patagonien, auf unberührten Schneefeldern. Da war stellenweise noch kein Mensch und die Chemikalien war schon da. Die sind überall, die sind mittlerweile im Blut die finden wir in der Muttermilch, die finden wir wirklich, also die gehen wirklich sogar von der Mutter auf das Kind über. Und sowas darf einfach nicht mehr passieren. Am Ende für ein T-Shirt, was für 2-3 Euro gekauft wird und weggeschmissen wird. Hier muss Einhalt geboten werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das natürlich einfach wir als Verbraucherin uns bewusst machen, dass wir den wahren Preis eigentlich bezahlen müssen. Und hier muss aber auch von der Politik eingegriffen werden. Denn das Ganze ist nur möglich, weil wir nicht verantwortlich sind für die Lieferketten.
Mittlerweile hat die Politik ein sogenanntes Lieferkettengesetz verabschiedet. Damit sollen Unternehmen verpflichtet werden, dass fair und sauber produziert wird. Die drei verantwortlichen Ressorts von Entwicklungsminister Gerd Müller, CSU, Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, haben sich auf einen Entwurf geeinigt. Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, Menschen vor Ausbeutung, Zwangsarbeit und Kinderarbeit zu schützen. Es geht also vor allem um den Schutz der Menschenrechte. Deutsche Unternehmen produzieren ja viel im Ausland und dann werden ihre Produkte in alle möglichen Länder geliefert. Bei diesen Lieferketten müssen sich deutsche Unternehmen nun also darum kümmern, dass die Menschenrechte zu jeder Zeit eingehalten werden. Es ist gut, dass es jetzt dieses Gesetz gibt. Allerdings werden leider noch zu wenig relevante Umweltthemen von dem Gesetz erfasst. Zum Beispiel sei nicht sichergestellt, ob Umweltverbrechen in den Produktionsländern vor Ort damit gestoppt werden, sagt Viola. Aber es gibt natürlich auch nachhaltige Alternativen, wenn es um den Kauf von Kleidung geht.
Ja, das Schöne ist, gerade wenn es um Klamotten geht, gibt es so viele Alternativen. Ich habe es jetzt geschafft, seit 10 Jahren keine neuen Kleidungsstücke mehr zu kaufen und trotzdem liebe ich es, mich neu anzuziehen. Und das ist genau das, was wir mit unserer Make Something Bewegung zeigen. Es gibt diese ganzen Alternativen zum Neukauf. Also ich sage immer, das nachhaltigste Kleidungsstück ist eben das, was ich gar nicht neu kaufen muss, was gar nicht für mich hergestellt werden muss. Und was wir zeigen in der Make Something Bewegung ist, dass ich diese ganzen Alternativen halt in meinen Alltag integrieren kann. Das heißt, sie müssen genauso sexy und attraktiv sein und in meinem Alltag auffindbar sein, wie eben der H&M oder C&A-Laden um die Ecke, der überall schön prangt mit seinen Plakaten. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit des Kleiderleihens, des Kleidertauschens, aber auch professionelle Reparaturmodelle. Und da gibt es eigentlich für jeden was dabei. Greenpeace Deutschland haben Ehrenamtliche eine ganze Seite, eine Facebook-Seite aufgebaut, die heißt kleidertausch.de. Da kann ich immer gucken, wo die nächste Kleidertauschparty gibt. In den Großstädten wie hier in Hamburg ist eigentlich jeden Tag irgendwo eine Kleidertauschparty. Da gehe ich hin, bringe mit, was ich nicht mehr anziehen will. Man muss hier ehrlich sein, das meiste im Kleiderschrank trage ich eh nicht. Und da findet es einen neuen Liebhaber oder eine neue Liebhaberin. Das heißt, ich kann da einfach so nach Herzenslust mal so dran langschlendern, nehme mir dann vielleicht auch das lila Kleid. Ich weiß, dass mir lila nicht steht. Ich nehme es dann trotzdem, weil ich immer hoffe, es funktioniert doch. Und dann ziehe ich das zu Hause an und dann merke ich, na, so toll war es doch nicht. Und dann bringe ich es einfach zur nächsten Kleidertauschparty wieder mit. So. Das heißt also, man kann eigentlich diese ganzen Bedürfnisse von, ich brauche morgen jetzt den Anzug für ein Vorstellungsgespräch, dafür kaufe ich den Secondhand oder leihe mir den bei einem professionellen Kleiderleihmodell aus, bis hin zu, boah, ey, lass uns doch mal Samstag irgendwie Klamotten shoppen gehen. Das kann ich alles abdecken mit diesen Modellen und das ist das Schöne.
Ist das dann auch erfolgreich?
Ja, was wir festgestellt haben, ist, dass die Community, die Bewegung, sich mit Alternativen zum Neukauf zu beschäftigen und nicht nur bei Kleidung, die wächst stetig in Deutschland. Früher war das so, Kleidungsstück, das hat ein Loch, das wurde weggeschmissen. Unsere Studien haben auch gezeigt, dass bis zu 60% der Deutschen vor 2 Jahren oder 3 Jahren noch nicht einmal beim Schneider oder beim Schuster waren. Und heute gibt es eine ganze Community, eine weltweite Community, Make Something, die sich damit beschäftigt, zum Beispiel Kleider zu flicken. Aber das ist dann halt nicht mehr, ich setze mich jetzt abends hin und stopfe meine Socken, sondern das ist jetzt Visible Mending. Das heißt, man trifft sich auf Instagram mit den Freundinnen zusammen. Das sind dann vielleicht auch noch Influencerinnen, die tausende von Leuten haben, die ihnen dabei zugucken. Das ist wirklich krass, wie sich das entwickelt hat. Und die stopfen dann, aber die flicken mit Goldfäden. Das heißt, man ist stolz darauf, was man kann. Das heißt, ich bin nicht mehr in dieser Blackbox, wo ich mit diesen ganzen Produkten, die ich nur kaufen kann und wenn sie nicht mehr gut sind, wegschmeißen muss. Wir brechen daraus aus. Wir enablen, wir befähigen Menschen, wir befähigen uns wieder, aktiv zu werden und selber solche Produkte herstellen zu können. Ich kann meine Hose reparieren. Ich kann aber auch mein Gemüse vielleicht selber anbauen, weil ich Urban Gardening machen kann. Ich lerne, wie ich mich fortbewegen kann. Mobilität bedeutet nicht, dass ich ein Auto brauche. Es geht eher darum, was brauche ich und wie komme ich dahin. Also dieses ganze Ausbrechen aus diesem, ich fühle mich wie so ein Hamster in diesem Konsumrad und ich fühle mich ohnmächtig. Diese ganzen Probleme, Klimawandel ist da draußen. Ich komme da gar nicht an. Ich kann nichts tun. Dagegen haben wir eigentlich eine Bewegung. Dagegen haben wir Make Something. Wir haben nämlich eine Möglichkeit, selber wieder wieder aktiv zu werden und dagegen vorzugehen. Und ich bin unglaublich begeistert immer wieder davon, wenn ich das sehe, weil wir Menschen aus allen Altersschichten haben und Gruppen, die zusammenkommen. Da ist dann irgendwie eine ältere Dame, die kann halt noch wie noch besonders flicken, und dann sind da irgendwie 15 Influencerinnen drumherum, so die, oh mein Gott, guck mal, was sie macht, und mit ihrem Handy. Und dann denkst du so, wie haben wir das geschafft, dass diese Leute zusammenkommen? Und das ist das Schöne.
Es gibt sie also, die Konsumalternativen. Und es ist auch gar nicht so schwer, sie umzusetzen. Zum Vergleich, auf den zu großen Fleischkonsum und die Umweltprobleme, die dieser mit sich bringt, wurde in den letzten Jahren aufmerksam gemacht. Und mittlerweile lässt sich auch ein Rückgang des Fleischkonsums verzeichnen. Im Bereich des Textilkonsums ist Fast Fashion das große Problem. Zwischen 2000 und 2015 hat sich die Produktion von Kleidung verdoppelt und die Tragezeit eines Kleidungsstücks halbiert. Und durch die sozialen Medien wird dieser Trend, immer neue Kleidung zu benötigen, noch gepusht. Genau dagegen geht Greenpeace mit der Make-Something-Bewegung vor. Und sie können auch schon einen Erfolg verzeichnen. Obwohl die Textilindustrie doppelt so viel produziert wie noch vor einigen Jahren, ist der Neukauf von Kleidung bei 60 Kleidungsstücken pro Jahr geblieben. Es wird also nicht unbedingt mehr gekauft, obwohl mehr Ware vorhanden ist. Das Bewusstsein über nachhaltigen Kleidungskauf wird also immer größer. Und gleichzeitig werden auch immer mehr Alternativen genutzt. Wenn es um nachhaltig Leben geht, gibt es aber noch ein weiteres großes Problem: Plastik. Auch in diesem Bereich ist Greenpeace aktiv, um auf Missstände aufmerksam zu machen und im besten Fall Veränderungen hervorzurufen.
Plastik ist wirklich ein Riesenproblem, denn dieser Wertstoff ist halt einfach zu einer Plastikplage geworden, die wir da draußen haben. Wir finden eigentlich mittlerweile Plastik überall. Von der ersten Zahnbürste, die irgendwie 1933 mal in die Weltmeere gelangen ist, bis heute, wird es sich niemals zersetzen. Das ist das größte Problem. Plastik zerreibt sich an der Oberfläche. Das heißt, die Plastiktüte, die man sich so vorstellt, die irgendwann im Meer treibt, natürlich einfach durch das UV-Licht zersetzt, aber halt auch durch Reibungen in der Brandung und ähnliches, wird aber nur zu Mikro- und zu Nanoplastik am Ende. Und das bleibt in der Umwelt, das nehmen wir wieder auf. Wir finden es mittlerweile im Salz, wir finden es im Wasser, wir finden es jetzt sogar schon, und das ist wirklich erschreckend, in Obst und Gemüse. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, dass wir es im Salat haben, dass wir es in Äpfeln haben, und dann sind es auch unglaubliche Zahlen. Das sind bis zu 600.000 Mikro- oder Nanoplastikteilchen, die wir dann in so einem Salat finden. Und die nehmen wir alle wieder auf. Das heißt, wir müssen uns hier bewusst sein, dass wir gerade die Welt kontaminieren in einem unglaublichen Ausmaß, das es noch nie gegeben hat. Das heißt, wir brauchen, genau wie wir eine Agrarwende brauchen, genau wie wir eine Verkehrswende brauchen, eine Verpackungswende. Die Zukunft gehört dem Mehrweg, die Zukunft muss unverpackt sein, und das müssen wir nach draußen bringen. Das müssen wir natürlich Verbraucherinnen draußen klar machen, das müssen wir aber vor allem der Politik klar machen. Es darf nicht sein, dass wir gerade Verpackungen haben für Lebensmittel, die nicht recycelfähig sind. Also selbst wenn sie in das duale System, selbst wenn sie in den gelben Sack kommen, sind diese Verpackungen, die um die Gurke sind, die um die Tomate sind, ja gar nicht recycelfähig. Das ist nur ein sehr kleiner Teil davon. Sowas gehört verboten, das darf nicht sein, denn dieses Plastik bleibt am Ende in dieser Umwelt, das bleibt erhalten. Das werden unsere Kinder und Kindeskinder am Ende in ihren Lebensmitteln haben, die sie aufnehmen.
Wie versucht ihr dagegen vorzugehen?
Was Greenpeace dazu macht, ist natürlich, dass wir einfach aufzeigen, wo sind diese Probleme. Wir zeigen, dass deutscher Plastikmüll am Ende in Malaysia landet, dass deutscher Plastikmüll in der Türkei landet, wo er auf oft illegalen Deponien abgebrannt wird, wo Menschen, die halt noch an diesen Deponien leben, halt mit den Gasen oder mit den toxischen Gasen, auf die halt bei der Verbrennung entstehen, kontaminiert werden. Und dann landet es vielleicht am Ende sogar wieder im Meer, weil es weggeweht wird. Und wir zeigen natürlich auch, wie vor Ort was verändert werden kann. Das heißt, wir arbeiten mit der Politik oder an der Politik, fordern halt eine Veränderung der sogenannten Basler Konvention, die es erlaubt, dass so Plastikmüll exportiert wird. Wir sagen nämlich, Leute, stopp, Plastikmüll darf nicht mehr exportiert werden, der muss hier im Land bleiben. Wir müssen mit dem Müll, den wir produzieren, selber umgehen, und der muss komplett recycelfähig sein. Wenn er das nicht ist, darf der nicht mehr auf den Markt kommen. Und wir brauchen klare Mehrwegquoten und Mehrweglösungen. Diese ganzen Möglichkeiten sind ja da. Ich bin selber so eine Zero-Waste-Nerdin, das bedeutet, ich lebe komplett ohne Plastikmüll oder versuche es zumindest, soweit ich das kann, ohne komplett Müll zu leben. Und da sehe ich ja, dass diese ganzen Möglichkeiten da sind. Es gibt unverpackt Läden, wo ich komplett ohne Verpackung einkaufen kann. Und wir haben von Greenpeace die sogenannte Reuse Revolution ausgerufen. Also wir brauchen eigentlich die Mehrweg, die Unverpackt-Revolution. Und dafür gibt es von uns zum Beispiel eine Map, die Reuse Revolution Map. Und da kann ich sehen, wo ich überall unverpackt in Deutschland einkaufen kann. Und das Wichtige ist, es geht nicht nur darum, den perfekten Unverpacktladen zu haben, wo ich alles unverpackt kriege, sondern einfach mal zu gucken, wo kann ich denn mein Brötchen morgens auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni in meinen Beutel einpacken, ohne dass ich dafür wieder eine Plastiktüte kaufe? Wo kann ich auf dem Weg irgendwie, jetzt wenn ich Nudeln to go essen will, die vielleicht einfach in meinen kleinen Metallbehälter, den ich dabei habe, abfüllen? Wo kann ich meinen Kaffee abfüllen? Es gibt super viele Möglichkeiten und wir müssen die alle nutzen. Wir müssen das bekannt machen und die Firmen auch dazu bringen, diese Alternativen anzubieten.
Eine kurze Erklärung zum Basler Übereinkommen oder auch die Basler Konvention genannt, die Viola gerade erwähnt hat. Es handelt sich dabei um ein internationales Umweltabkommen, mit dem die umweltgerechte Entsorgung gefährlicher Abfälle bei grenzüberschreitenden Transporten geregelt werden soll. Das Übereinkommen ist am 5. Mai 1992 in Kraft getreten. Es ist die erste Konvention, die weltweit geltende Regeln über die Zulässigkeit und die Kontrolle von Exporten gefährlicher Abfälle getroffen hat. Damit sollen vor allem Staaten geschützt werden, die über keine notwendigen technischen Voraussetzungen für den Umgang mit gefährlichen Abfällen verfügen. Jetzt wieder zurück zum Thema Plastik. Wie kam es eigentlich dazu, dass Plastik und Verpackungen ein so großes Problem geworden sind? Und was muss politisch noch gemacht werden, um dieses Problem besser in den Griff zu kriegen?
Man muss sich vorstellen, in Deutschland das ganze Plastikproblem, diese Plastikflut hat ja erst vor 40 Jahren angefangen. Vorher war das ja ganz normal, dass wir irgendwie mit unseren Dosen oder vielleicht mit Papiertüten einkaufen gegangen sind. Und jetzt ist alles in Plastik verpackt. Wenn ich in einen normalen Supermarkt gehe, bin ich ja gar nicht mehr in der Lage, ohne Plastik einzukaufen. Nicht nur das Gemüse und Obst ist in Plastik eingepackt und dann ist auch meistens das Bio-Obst auch gerade noch in Plastik eingepackt und nicht das normale. Das heißt, es ist immer so Teufel oder Belzebub, ne? Nehme ich mit Pestiziden oder nehme ich mit Plastik? Und dagegen muss einfach was gemacht werden. In Deutschland sind es mittlerweile 38 Kilogramm pro Person, die wir an Plastikverpackungen oder an Verpackungsmaterial produzieren. Und wenn man sich mal so einen gelben Sack hochnimmt, wie wenig der wiegt am Ende, kann man sich vorstellen, wie viel das ist. Und davon kann das meiste halt nicht recycelt werden. Das ist mittlerweile langsam, aber doch durchaus auch bei der Politik angekommen. Was vielleicht viele mitbekommen haben, ist, dass es jetzt eine neue SUP, da geht es nicht um Stand-Up-Paddling, sondern um die sogenannte Single-Use-Plastic-Directive der EU in Deutschland auch umgesetzt werden muss. Das bedeutet, Anfang 21 werden verschiedene Plastikprodukte verboten. Das sind zum Beispiel die Q-Tips, das ist die Plastiktüte, über die viel geredet wird. Das sind aber auch Styroporbecher oder Styropor-Teller und so. Das ist aber natürlich alles nicht genug. Das ist halt noch Symbolpolitik. Wir brauchen halt einfach wirkliche Mehrwegquoten. Wir müssen runterkommen von diesem Single-Use. Also diese Idee des Wegwerfens, dieses Wegwerfkapitalismus, den wir eigentlich haben. Alles ist überall, available, alles kann ich kaufen, Essen ist überall, aber immer in To-Go und ich kann es immer mitnehmen und es ist immer in Plastik eingepackt. Das heißt, hier müssen wir runterkommen, wir brauchen klare Verbote. Spannend ist jetzt, dass in der EU gerade ein neues Gesetz verabschiedet wurde, eine sogenannte Plastiksteuer. Und die würde dann bedeuten, dass wir 80 Cent pro Kilogramm nicht recycelten Plastikmüll bezahlen müssen. Und das wird jetzt nochmal richtig spannend, wie das in den nächsten Monaten umzusetzen ist. Denn nur mal, um sich zu überlegen, was das bedeutet, das wäre so viel Geld, dass wir das ganze Geld, was England jetzt nicht mehr nach dem Brexit in die EU einzahlt, damit abdecken können. Das ist auch übrigens der Grund, warum es durchgekommen ist. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld einfach dahinter steht, also wie viel Massen an Plastik wir produzieren. Und wir nehmen das halt einfach wirklich gar nicht mehr wahr, welche Mengen das sind.
Wer muss das bezahlen am Ende? Sind es die Verbraucher oder geht das an die Unternehmen?
Wenn diese Plastiksteuer durchkommt, geht es dann wirklich an die Unternehmen. Das heißt, ich muss einfach dafür bezahlen, wie es jetzt ja auch schon der Fall ist, für eine Plastikverpackung muss ich ja in das sogenannte duale System, das kennt man eher so als der grüne Punkt, einen bestimmten Betrag bezahlen, damit am Ende jemand dieses Plastik einsammelt und idealerweise eben recycelt oder ja wieder einschmilzt, damit neues Plastik draus werden kann. Und dieser Preis wird jetzt höher werden, denn ein Großteil dieses Plastiks ist eben nicht recycelfähig. Was jetzt wichtig ist, auf was wir achten werden, ist, dass Deutschland sich jetzt nicht seinen Weg daraus schummelt, indem dieses Plastik dann exportiert wird und in andere Länder kommt, wo es dann angeblich recycelt wird, aber dann auf irgendwelchen Müllhalden vor sich hin rottet und die Umwelt kontaminiert dort. Das heißt, ein verpacktes Produkt wird teurer werden, ein plastikverpacktes Produkt wird teurer werden und damit wird es natürlich viel lukrativer für die Läden und auch für die Verbraucherin, auf die Alternativen zu gehen, weil es dann viel günstiger wird, dass ich meine Gurke eben unverpackt anbiete. Und das ist ja das Tolle und das wollen wir auch. Es muss teuer sein, es muss wehtun, Umweltverschmutzung zu begehen. Es muss wehtun für die Firmen und bei Firmen ist das einfach nur Geld. Es muss ihnen also geldlich wehtun, finanziell wehtun, wenn sie Dinge in Plastik verpacken, wenn sie Dinge nicht recycelfähig machen, wenn sie Dinge voller Pestizide packen. Also das Normale, und im Normal meine ich hier Bio, also angebaut, ohne dass die Welt dadurch kontaminiert wird, ohne dass Plastik verpackt wird, das muss günstiger sein, weil ich diese Kontamination, diese Verschmutzung, die müssen eigentlich eingepreist werden.
Wie können wir denn diese Plastikflut, wie du sie nennst, stoppen?
Wenn wir dieser Plastikflut, die gerade wirklich die ganze Welt kontaminiert, also ganze Landstriche, die gerade mit Plastikmüll auch aus Deutschland geflutet werden, die gar nicht in der Lage sind, damit umzugehen, weil sie die Infrastruktur nicht haben, wenn wir die stoppen wollen, brauchen wir eine Verpackungswende. Und wir nennen sie halt, weil sie natürlich international stattfinden soll und muss, die Reuse Revolution. Also wir wollen die Revolution der Verpackungswende. Und das bedeutet, die Zukunft muss unverpackt sein, die Zukunft gehört Mehrweglösung. Genauso wie es in Deutschland normal ist, dass ich mein Bier oder mein Wasser, wenn ich es dann überhaupt noch in einer Flasche kaufen muss, in einer Mehrwegflasche kaufe. Genauso muss das für alle anderen Produkte sein. Warum sollte ich meine Nüsse, meine Erdnüsse oder vielleicht mein Müsli nicht unverpackt kaufen können oder dann in einem Glas, was ich zurückgeben kann? Genau diese Mehrweglösung muss es für alle anderen Produkte auch geben und am besten natürlich unverpackt. Das Schöne ist ja, wir haben die Beispiele, wir haben die Unverpacktläden. Das ist ja schon überall möglich. Es muss halt nur präsenter werden und das ist ganz einfach, indem Plastikmüll teuer wird. Das heißt, wenn Firmen Plastikmüll verwenden, muss das so viel kosten, dass sie am Ende freiwillig auf die Alternativen, auf den Mehrweg umsteigen.
Was für Kampagnen hat Greenpeace denn in dem Bereich schon gestartet?
Greenpeace zeigt natürlich erstmal auf, wo das Problem ist. Das heißt, wir müssen die Bilder schaffen, wir müssen den Leuten ins Bewusstsein bringen, dass es hier ein Problem ist. Denn sehr lange hat ja gar keiner darüber geredet, dass Plastik ein Problem ist. Es ist ja immer nur, das ist ein Wunderstoff, das ist toll, alles ist jetzt leicht, alles ist billig. Was Greenpeace dazu seit Jahren macht, ist, dass wir zum Beispiel in Südostasien unterwegs sind und einfach mal aufzeigen, wie viel Plastikmüll dort an diesen Stränden ist und den einsammeln. Aber wir lassen es halt nicht dabei. Wir sind ja eine Kampagnenorganisation, das heißt, wir sind nicht da, für andere den Müll wegzuräumen, sondern wir haben ein sogenanntes Brand Audit gemacht. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Manila einen riesen Strand aufgeräumt mit anderen NGOs vor Ort, auch Ehrenamtlichen und Organisationen vor Ort und haben die dann zugeordnet. Zehntausende von Müllteilchen, haben gesagt, welcher Laden, welcher Brand ist am Ende denn verantwortlich für diesen Müll? Denn diese Plastikflut startet hier in Europa, die startet in Amerika. Das ist zum Beispiel Cola, das ist Nestlé, das ist Procter & Gamble. Das sind die großen Firmen, gerade nicht nur der Lebensmittelindustrien, sondern gerade was Drogerieprodukte, Shampoo und diese ganzen Dinge angeht. Und haben gesagt, Leute, guckt euch das mal an, ihr seid dafür verantwortlich. In dem Moment, wo ihr so ein Produkt herstellt, so eine Verpackung, seid ihr dafür verantwortlich, wenn ihr am Ende irgendwo in der Umwelt landet. Also diesen Bezug herstellen. Dann haben wir diesen Plastikmüll gesammelt und sind damit zurückgefahren und haben hier in Europa ein Plastikmonster gebaut. Ein 16 Meter langes, intern genanntes Messi. Das darf man nicht draus, ist viel zu lieb dafür. Also ein großes Plastikmonster, das haben wir den ganzen Rhein runter geschippert und haben dabei noch Mikroplastikproben genommen, um halt einfach dieses Monster mal zu zeigen und haben das dann vor Ort gebracht für diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass diese Monster, dieses Plastikmonster entsteht. In dem Fall nämlich Nestlé. Den haben wir das vors Headquarter gestellt und haben gesagt, Leute, ihr dürft euch eurer Verantwortung nicht mehr entziehen. Wir lassen das nicht mehr zu. Wir zeigen auf, dass ihr dafür verantwortlich seid. Alleine Nestlé produziert pro Minute 300 Wagenladungen voll Plastikverpackung und die landen am Ende irgendwo und das wenigste davon wird recycelt. Und dann machen wir natürlich einfach wissenschaftliche Arbeit dazu. Das heißt, wir weisen zum Beispiel nach, wo überall Mikroplastik ist, auch bei uns zum Beispiel in den Gewässern im Rhein. Und das Ganze tun wir natürlich weltweit. Und wir arbeiten politisch dazu, um das Ganze zu verändern und bieten Möglichkeiten, wie zum Beispiel über die Reuse Revolution Map, Menschen aktiv mit uns zusammen an der Verpackungswende zu arbeiten.
Gibt es denn schon große Player im Markt, die da mit einem Positivbeispiel vorangehen?
Es geht ja gar nicht nur um die Riesenplayer. Die Veränderungen starten eigentlich auf dem Kleinen und gehen nach oben. Das heißt, wir sehen Unverpacktläden, die zeigen, dass unverpacktes Einkaufen möglich ist. Und die gehen dann mit oft kleineren Firmen Kooperationen ein und zeigen dann zum Beispiel, dass ich auch meine Drogerieprodukte, also meine Seife, mein Waschmittel, vielleicht aber auch das Salz für die Spülmaschine oder die Waschmaschine unverpackt kriegen kann. Das ist zum Beispiel Sodasan, die sowas dann mit den Läden anbieten. Und dann merkt man auf einmal, oh, die anderen können nachziehen. Nestlé haben sich aufgrund dieser Aktionen von uns zum Beispiel auch angefangen, verschiedene Mehrwegalternativen zu testen. Aber das Ganze muss natürlich noch viel größer werden und dafür brauchen wir die Politik.
Hast du abschließend denn vielleicht noch ein paar Tipps für uns, die wir alle umsetzen können, um nachhaltiger zu leben?
Ich würde einfach sagen, fangt an. Es geht gar nicht darum, dass man am Ende die perfekte Zero-Waste-Veganerin ist, die alles richtig macht, sondern einfach bei jeder Entscheidung, die man trifft im Alltag, mal zu überlegen, kann ich das eigentlich besser machen? Geht das anders? Und vielleicht habe ich es heute nicht geschafft, aber morgen habe ich es halt geschafft. Und es gibt so viele Bereiche, von der Mobilität, über Lebensmittel, wie wir gerade schon gehört haben, über Ernährung, über Verpackung. Einfach mal anzufangen. Ich kann nur empfehlen, sich mal die Greenpeace-Ratgeber anzugucken. Für Textilien ist es zum Beispiel ganz einfach. Die Regel ist, dass nachhaltigste Kleidungsstück, das, was gar nicht erst neu gekauft werden muss, einmal die Zeit nehmen, am Wochenende einfach mal hinzusetzen und zu gucken, so, wo gibt es denn diese ganzen Alternativen? Wo ist denn zum Beispiel der nächste Secondhand-Markt? Wo sind denn diese ganzen Online-Kleiderlei-Angebote und sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen? Genauso, wo ist denn der nächste Wochenmarkt? Und kann ich nicht am Samstag auf dem Weg zum Fitnessstudio oder zu den Freundinnen oder sonst wie mal zu dem Wochenmarkt vorbeifahren? Also sich einfach die Zeit für diese Alternativen zu nehmen und sich damit einfach mal ganz bewusst auseinanderzunehmen und sich inspirieren zu lassen. Oft sind das nämlich ganz, ganz viele kleine Schritte. Also gerne mal bei kleidertausch.de vorbeigucken. Vielleicht ist ja eine Kleidertauschparty bei euch um die Ecke. Gerne mal bei Make Something gucken. Da gibt es halt diese ganzen Ideen von Menschen, die sich weltweit damit auseinandersetzen und da ist für jeden was dabei. Und sich dann einfach inspirieren zu lassen und mittreiben zu lassen von den Menschen, die begeistert sind und diese ganzen verschiedenen Alternativen schon leben. Und dann gibt es auch wunderschöne Spillover-Effekte. Das heißt, ich gucke also, vielleicht bin ich jetzt vegan und koche halt gerne und der Nächste hat halt irgendwie sein Lastenrad und hat da so ein Urban Gardening-Projekt so und dann, ach guck mal, ist eigentlich auch ganz spannend. So, vielleicht fahre ich da mal hin und guck mir das mal an. Also es ist einfach genießen. Nachhaltigkeit heißt nicht, oh Gott, ich muss und das ist jetzt Arbeit und so, sondern das Ganze ist eigentlich schön, weil man eigentlich viel mehr sein Leben wieder selber im Griff hat, also wieder selber die Entscheidung trifft und sie nicht der Industrie halt überlässt. Ich ziehe die Kleidungsstücke an und flicke die Kleidungsstücke und bin stolz drauf, die mir gefallen, die ich mir ausgesucht habe und nicht, weil irgendwie H&M und Co. gerade gesagt hat, diese Woche ist halt Tiger-Tanga irgendwie in. Deswegen würde ich sagen, lasst euch einfach drauf ein, genießt es und lasst euch inspirieren von den anderen und nehmt euch vor allem die Zeit mal, euch bewusst mit den Alternativen auseinanderzusetzen. Der ganze Rest kommt dann ganz von alleine.
Wie Viola gerade noch einmal gesagt hat, wir müssen nicht von jetzt auf gleich alles sofort richtig machen. Das Wichtige ist, dass wir uns mehr Gedanken machen und uns darüber bewusst werden, wie wir nachhaltiger leben können und was wir dabei Schritt für Schritt verändern können. Es gibt nahezu für alle Bereiche so viele nachhaltige Konsumalternativen, wie wir Dinge besser machen können. Informiert euch über diese Alternativen, denn das ist schon der erste Schritt für eine nachhaltigere Zukunft. Redet auch mit euren FreundInnen und eurer Familie darüber und setzt euch bewusst mit Nachhaltigkeit auseinander. Zusammen macht es noch viel mehr Spaß und ihr inspiriert euch auch gegenseitig. Wenn die aktuelle Politik und die Unternehmen nicht genug in diesem Bereich tun, um Alternativen zu schaffen, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, unseren Protest beim Einkauf solcher Produkte und politischen Wahlen zu äußern. Vielleicht hat euch diese Folge ja schon etwas inspiriert und ihr habt Tipps bekommen, wie ihr ein nachhaltigeres Leben führen könnt. Viel Spaß!